Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Premium Leaders Podcast. Ich bin Mario Schmidt, euer Host, und ich freue mich riesig auf das heutige Gespräch mit Professor Wolfgang Henseler. Hallo, lieber Wolfgang.
Hallo Mario, ich freue mich natürlich auch.
Wolfgang, du bist Professor für digitale Medien an der Hochschule Pforzheim. Du hast die Sensory Minds GmbH gegründet, eine Digitalagentur für innovative Technologien. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit nutzerfreundlichem Design und digitaler Transformation und du giltst als führender Experte für kreative Technologie. Fangen wir hier mal an. Kreativität und Technik, das sind ja so eigentlich zwei Dinge, die auf den ersten Blick gegensätzlich erscheinen. Was verstehst du unter kreativer Technologie?
Auf der einen Seite natürlich Technologie, die den Menschen dabei unterstützt, gewisse Ziele einfach effektiver, effizienter und zufriedenstellender zu erreichen. Mein Hintergrund ist der, dass ich ja Produktdesigner bin. Das heißt, ich bin immer derjenige, der als Anwalt die Technologie für die Nutzer anwendbar macht. Das bei der Produktgestaltung, dass sie einfach mit Produkten intuitiv damit umgehen können, bei Software, dass sie halt benutzungsfreundlich ist. Und da geht es immer darum, Technologie als Mittel zum Zweck für Unternehmen auf der einen Seite, weil die haben natürlich ein Businessinteresse, und für Kunden auf der anderen Seite, die haben natürlich ein Nutzen-Vorteil-Interesse, wie bringe ich die im Prinzip zusammen. Und dafür braucht es dann Empathie auf der einen Seite für den Nutzer und auf der anderen Seite Verständnis für das Geschäftsmodell, um am Ende des Tages wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Das heißt also, bist du auf einen Vermögensaufbau dran beteiligt, und zwar das Thema Empathie, Einfühlungsvermögen. Das heißt also, wenn man so Technologie hört, sagt man sich, das hat ja nichts damit zu tun, aber wie ich raushöre, doch.
Ja, natürlich. Technologie bildet sozusagen die Basis, die darf aber nicht im Vordergrund stehen. Also wenn du dich zum Beispiel, ich bin ja Professor an der Hochschule, wenn ich mich jetzt immer an Technologie orientieren würde, dann würde ich ja durchgereicht werden. Als ich vor 25 Jahren an der Hochschule angefangen habe, da haben wir CD-ROMs gemacht. Dann kam Internet, jetzt sind wir bei Agentic AI angelangt. Und ich sehe die immer eben, wie gesagt, zum Mittel, zum Zweck, um diese Ziele zu erreichen. Und damit muss ich zum Beispiel jetzt, wo Agentic AI, KI, generative KI im Gestaltungsbereich Einzug hält, ich muss mein Curriculum Human-Centered Interface Design, ich muss das gar nicht anpacken. Alle Kollegen bei mir in der Hochschule sind komplett verwirrt, dass jetzt KI sie wirklich disruptiert, weil die Dinge sehr stark verändert. Und ich sage, nein, du musst dich immer am Menschen orientieren, weil am Ende des Tages kauft auch nicht die KI, sondern ist der Mensch, der Kunde des Unternehmens ist.
Du bist, wenn ich das sagen darf, Jahrgang 1961. Das heißt, kein Digital Native, aber schon 1999, also schon lange bevor Steve Jobs überhaupt das erste iPhone präsentierte, hast du den Studiengang Intermediales Design in Pforzheim gegründet, den du heute als Professor leitest. Wann und wie bist du denn auf das Digitale überhaupt aufmerksam geworden?
Ja, das fing eigentlich an mit diesem Personal Computer. Also ich hatte da eine Begeisterung für, als der das erste Mal rauskam. Ich hatte so ein Apple IIc damals gesehen bei Media Saturn. Und den wollte ich unbedingt haben und habe dann eben mir den zusammengespart und hatte mir dann den ersten Apple IIc gekauft mit Logo und Basic und so weiter. Ein bisschen erste Programmieransätze, um zu gucken, wie komme ich da überhaupt rein. Fand das aber nicht besonders benutzungsfreundlich. Und als ich dann anfing zu studieren hier in Offenbach, Produktgestaltung, habe ich halt in der Mappe, man muss eine Mappe vorbereiten, schon so ziemlich viele Visionen des Computers der Zukunft gehabt. Diejenigen, die die Aufnahmeprüfung damals gemacht haben, die waren auch etwas verwirrt, weil das waren eher so, ich sag mal, schwarze Scheiben, auf denen dann irgendwas passierte, was aber viel intuitiver und benutzungsfreundlicher war als MS-DOS oder eben diese klassischen Sprachen damals, die sehr angesagt waren. Und das hat sich seitdem dann durchgezogen, dass ich eben Technologie, gerade Computertechnologie, sehr interessant fand. Habe dann auch als Vordiplom so ein elektronisches Buch gemacht. Mir ging es aber immer darum, wie kann ich das noch intuitiver machen? Wie kann ich es schaffen, dass der Mensch noch besser und schneller damit umgehen kann? Und hatte das dann auch in der Diplomarbeit. Das ging dann für einen Maschinenbauer. Die hatten auch so eine MS-DOS Oberfläche und ich habe dann eine grafische Oberfläche dazu gestaltet. Und das hatte dann den Vorteil, dass die aus anstatt 2 Wochen Schulung als Einweisung in die Maschine nur noch einen Tag benötigt haben. Also da konnte man dann schon sehen, wenn es eben benutzungsfreundlicher ist, dann brauchte ich kein Handbuch, sondern ich brauchte eine Einweisung, keine intensiven Schulungen mehr. Und das war so der erste Erfolg, auf dem ich dann auch weitergemacht habe. Dann ging es über CD-ROMs, die damals sehr angesagt waren. Ich habe über 100 CD-ROMs produziert in der damaligen Zeit mit meinem ersten Unternehmen, was ich gegründet habe. Habe da viel auch schon für Apple gearbeitet, als kleiner Evangelist sozusagen, die mich mitgenommen haben auf ihre Touren, wo ich dann eben gezeigt habe, wie man Apple Media Tools zum Beispiel benutzt, um CD-ROMs zu erstellen oder Touch-Terminals beispielsweise, die damals angesagt waren, weil wir hatten ja noch kein Internet. Es gab zwar Apple Link, aber AOL kam dann, CompuServe und irgendwann kam dann mal das Internet, wie wir es heute kennen. Und habe damals schon eine Dissertation nach meinem Studium gemacht zum Thema Interface-Agenten. Also eigentlich das, was heute Agentic AI ist, noch nicht wirklich so weit wie meine damalige Dissertation. Aber wir bewegen uns jetzt langsam nach fast 35 Jahren in diese Richtung. Das freut mich natürlich immer sehr.
Ich finde das schön mit deinen digitalen Erinnerungen und das fühlt sich so ein bisschen an wie Leute, die ihren Führerschein auf einer bestimmten, ja, auf einer bestimmten Marke von Auto machen und die sagen, ich kaufe mir später auch so ein Auto. Genau das, weil sie dran gewöhnt sind. Weil ich gerade raushöre, da habe ich meinen ersten Mac, habe dann so mich mit Apple auseinandergesetzt und dann ging ja die Erfolgsgeschichte weiter. War das ein Zufall mit der Prägung oder hast du dir ganz konkret ausgesucht, also Apple soll es sein?
Ich war damals eigentlich eher so ein bisschen der Exot, weil alle haben mit dem Macromedia Director gearbeitet und ich habe mit dem Apple Media Tool gearbeitet. Das war der Vorteil, weil Apple eben gesehen hat, oh, da gibt es nur ganz wenige, die ganz tolle CD-ROMs oder Applikationen damit gestalten und wurde dann auch eingeladen nach Cupertino, um da die Sachen zu zeigen. Habe da sogar Steve Jobs mal die Hand geben dürfen. Wow. Und ist schon etwas länger her, wie gesagt. Wir hatten dann eben diese Tour und abends gab es immer Apple Link mit den Entwicklern in Cupertino, wo man sich abgestimmt hat, um dieses Tool auch weiter zu promoten. Und ich hatte den Vorteil, Apple war in Ismaning in der Nähe von München. Die haben ja durchaus sehr viele Kunden auch zugeschacht, weil sie gesagt haben, da ist jemand, der sich sehr gut mit diesem Tool auskennt. War also eine Win-Win-Situation. Und führte eben dazu, dass ich mein erstes Unternehmen Pixel Factory eben aufbauen konnte und immer größer und größer machen konnte. Es waren zum Schluss über 240 Mitarbeiter in dem Unternehmen, wo wir dann aber auch schon an großen Plattformen gearbeitet haben für Banken oder die Automobilindustrie oder Modeindustrie und so weiter. Aber der Fokus war immer, wie schaffe ich es, Digitalisierung zum Nutzen des Menschen einzusetzen, indem ich es benutzungsfreundlicher mache oder indem ich es heutzutage eben kundenzentriert als Geschäftsmodell oder als Ökosystem sozusagen gestalte.
Das Schöne, was ich meine raushöre, ist ja dieses User- oder benutzerfreundlich. Also es geht hier um Menschen, also die das letztendlich auch anwenden soll. Und Steve Jobs hast du ja die Hand geschüttelt. Kann es sein, dass aus dieses Genetik, aber diese Firmenphilosophie, dass so ein gegenseitiges Befruchten war, ich will nicht nur ausgehen davon, dass Apple jetzt dich befruchtet, sondern umgekehrt genau, dass es so eine gute Vibe war, so ein guter Austausch?
Ja, auf jeden Fall. Also das war gerade, das war eine Truppe, wo sehr viele Leute von Xerox PARC damals kamen. Steve Jobs hatte da verstanden, dass sie eine grafische Benutzungsoberfläche haben und die grafische Benutzungsoberfläche den Personal Computer hochfähig machen wird. Das hatten die Xerox-Leute nicht verstanden seinerzeit. Und das waren natürlich diese Pioniere rund um Brenda Laurel und so weiter. Und das hatte schon eine Faszination. Da gab es das Buch The Art of Human-Computer Interface Design. Das habe ich vorwärts, rückwärts gelesen. Und das war natürlich wie eine Bibel. Und dann gab es noch ein einziges weiteres Buch zum Thema Interface Design von Ben Snyderman seinerzeit. Es gab natürlich kein Internet und man musste wirklich aufsaugen, wo kriege ich welche Informationen und so weiter her. Wir haben am Anfang natürlich, oder ich viel mit Hypercard oder Supercard, was Hypercard in Farbe war sozusagen, gearbeitet, um dann eben entsprechende Animationen, dann kamen die ersten Quicktime-Sachen und so weiter. Also Multimedia war ja bei Apple auch sehr früh ein wichtiges Thema. Und da konnte man halt entsprechend viel machen. Wir haben damals, als der Quattro rauskam, der AV-fähig war, hat Apple die erste TV-Sendung, die nur auf dem Computer sozusagen erstellt wurde, wo ich diese ganzen Animationen alles zusammenbringen musste. Das war grauenhaft, weil da funktionierte ganz, ganz vieles nicht. Wir haben Tag und Nacht, ich glaube, ich habe 5-6 Tage Tag und Nacht gearbeitet, nur mit Nespresso-Kapseln mich ernährt. Und das war eben wirklich so Pionierzeit. Aber es war natürlich begeisternd zu sehen, oh, das geht jetzt auf einmal auch. Und natürlich war Fernsehen viel höher auflösend, da haben die Grafikkarten nicht mitgespielt und man hat super viel Erfahrung gemacht. Und das waren dann natürlich wieder Sachen, die vorgezeigt wurden. Bis hin zu im Praktikum, wo ich an Studien für den Computer der Zukunft arbeiten durfte damals auch in San Francisco, die dann auch wieder Steve Jobs vorgestellt wurden. Da habe ich so eine Vision von so einem iPad entwickelt, aber ich glaube, das war noch zu früh. Das hat er sich zwar angeguckt, da ist auch wahrscheinlich noch auf meinem kleinen Prototyp seine DNA drauf, aber das war nur eine schwarze Scheibe. Dann war so eine Art Siri da drauf, also so ein kleiner Interface-Agent. So habe ich mir das dann vorgestellt. Man konnte da auch rumschreiben und so weiter. Aber er war viel begeisterter davon, weil wir einen Computer mit so einem Spiralkabel im Telefon, da konnte man Videotelefonie machen. Das war so das Ding, wo er gesagt hat, wow, da müssen wir rein. Und meine schwarze Scheibe war dann, die kam dann irgendwie 20 Jahre später, habe ich im Keller gewühlt, als dann das iPad kam. Und meinen Prototyp wieder zu finden, hat man auch dann zum Glück wieder gefunden, ja.
Aus der Pionierzeit und ja hin zur Vision, also wenn man überlegt, 20 Jahre später, also warst du ja schon ein Visionär. Wolfgang, inzwischen sind wir ja so weit, dass heute alle über intelligente KI-Agenten sprechen, sogenannte Agentic AI. Das sind ja Bots, die sich wiederholende Aufgaben selbstständig abarbeiten. Kann man das so zusammenfassen oder gibt es vielleicht noch eine einfachere oder noch allumfassendere Definition dafür?
Ne, das passt schon ganz gut, was du gesagt hast. Also Agenten sind sozusagen im Auftrag von ihrem Nutzer unterwegs, um Dinge zu erledigen, die er aber holistischer als jetzt nur eine Frage, sondern sagt, ich muss nach Berlin und der kümmert sich dann um alles rund um das Thema Berlin. Hotelbuchung, Reisebuchung, Ticketorganisation und so weiter und so fort. Also viel eigenständiger, als wenn du jetzt sagen müsstest, ich brauche ein Hotel in Berlin, dann brauche ich ein Ticket. Dinge, um die du dich kümmern musst, kannst du heutzutage Agenten einsetzen. Das ist wie so eine Art digitaler Butler, kann man es auch nennen, der dann in deinem Auftrag das komplett erledigt und dann sagt, ist alles gebucht und deine Reiseplanung spiele ich dir jetzt auf dein Smartphone, dann kannst du im Prinzip loslegen. Also sie sind sehr eigenständig. Und in Multi-Agent-Systemen agieren die auch noch untereinander. Also dann kann der eine Agent den Reisebüro-Agenten beauftragen, schon mal was zu machen. Der liefert das sozusagen wie in der realen Welt wieder zurück an den Agenten. Und du hast sozusagen jetzt noch nicht, aber in naher Zukunft hast du dann deinen persönlichen Agenten, der so ein bisschen fast ist wie dein Digital Twin und für dich in deinem Sinne entsprechend agiert.
Wieso sind wir noch nicht so weit?
Naja, also, du musst ja immer gucken, ich gucke ja immer aus Nutzersicht. Also wie einfach ist es schon? Wie schnell kann ich so einen Agenten entwickeln? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Early Adapter bin, das sind diejenigen, die immer die neueste Technologie schnell nutzen, sich damit auseinandersetzen, da reinfressen und so weiter. Die Entwickler häufig, die sagen, da sind wir. Dann sage ich, ja, aber der Otto-Normalverbraucher, für den sind die Tools noch nicht so, wie sie sein sollten. Wenn ich mir so einen Hybrid-Browser von OpenAI angucke, beispielsweise ChatGPT Beispiel, dann funktionieren die noch nicht so, wie sie funktionieren sollten, um von der breiten Menge angenommen zu werden. Du hast immer so eine Pyramide. Du hast vorne die Early Adapter, die sagen, boah, finde ich cool. Also ich brauche jede Technologie. Nehmen wir an Apple, diese Holocaust-Brille. Die kaufen sich die natürlich und probieren das eben entsprechend aus. Dann postulieren die das weiter und sagen, boah, wie toll das ist beispielsweise. Das nennt man auch Weiterempfehlungsbereitschaft oder Net Promoter Score, kennst du ja. Mit welcher Wahrscheinlichkeit würden sie das weiterempfehlen? Das machen die Early Adapter meistens sehr häufig, ist also selten. Da muss die Technologie schon sehr schlecht sein. Dann kommen die Fast Follower, die sagen, oh, ich brauche auch so ein Smartphone oder so eine Brille. Das ist aber auch noch ziemlich kleine Menge in Anführungsstrichen. Und wenn die Fast Follower, meistens dauert das so 6 bis 12 Monate, dann hast du die Fast Follower sozusagen da drauf. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt willst du diesen Mainstream bekommen, weil jetzt wird es wirklich profitabel. Und dazu muss die Technologie wirklich intuitiv oder benutzungsfreundlich sein. Und dann siehst du sehr schnell, dass es bei der Brille bei Apple nicht geklappt hat. Das hätte man auch vorhersagen können, weil keiner will mit so einem hässlichen Ding vor der Nase rumlaufen. Versus bei einem Smartphone ist das wiederum was ganz anderes. Da gibt es natürlich auch noch Optimierungsbedarf und man kann das viel besser machen. Aber das würde schon mal dazu, dass wenn du dir die Technologie anguckst und sagst, okay, ich kann abschätzen, wird die angenommen oder sie wird nicht angenommen. Aber ich schätze sie nur deshalb ab, weil ich weiß, wie der Mensch tickt. Nach was für Prinzipien agiert der Mensch? Und da ist immer das Wichtigste, was sich auch gar nicht verändert, schon seit tausenden an Jahren, seitdem es die Menschheit gibt, ist dieses Usability-Prinzip. Und das bedeutet nicht nur Benutzungsfreundlichkeit, sondern es bedeutet, wie schaffe ich es als Nutzer, mein gewünschtes Ziel effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Und wenn ich Technologie nutze, dann kann ich das Ziel schneller erreichen. Und wenn ich Agentic AI jetzt nutze, noch schneller. Und jede Technologie, die dazu führt, dass ich das Ziel effizienter und effektiver erreiche, macht mich dann eben entsprechend als Anbieter, entweder als Unternehmen oder als Produktanbieter, erfolgreich. Und genau da muss ich gucken. Und wenn dazwischen Lücken sind, Gaps in dem Customer Journey oder User Journey beispielsweise, dann kriegt die Technologie so einen Hiccup, also einen Schluck auf, und dann funktioniert das nicht. Und wenn die Lücken nicht geschlossen werden, dann bekommst du diese breite Masse, die du haben willst, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, natürlich nicht an Bord. Und das lässt sich im Vorfeld ganz klar abschätzen. Dann kannst du Expertenevaluation drauf machen und sagen, sieht gut aus, ist auch nett, trifft für eine Zielgruppe zu, trifft aber nicht für den Rest der Nutzerschaft beispielsweise zu.
Zwei Sachen hätte ich da und sagen. Zum einen, wir sehen uns ja jetzt gerade hier, unsere Hörerinnen und Hörer, die können es nur hören. Wir sind beides Brillenträger. Heißt also, wir beide haben schöne Brillen auf. Und da habe ich mir auch so als Moderator für die Bühne überlegt, Mensch, das wäre doch toll, wenn ich so eine Brille hätte, wo alles hier mir sämtliche Veränderungen des Programms aufgespielt werden könnten. Aus der Regie brauche ich nichts mehr am Ohr haben. Ich sehe das ja alles hier. Und war dann auch der Meinung, ich sah da so richtig schön, also mein Geschmack entsprechen diese Brillen noch nicht. Das heißt also, wenn das ja mal so kompatibel ist, auch mit den unterschiedlichen Geschmäckern, dann hat man die Masse erreicht. Dann ist auch sowas profitabel.
Ja, ich hatte vor 5, 6 Jahren, also vor Corona, hatte ich ein Projekt, da hat mich Apple beauftragt, mit deren Entwicklern zusammen die Rahmenbedingungen für die Akzeptanz so einer Brille zu entwickeln. So, und dann bin ich rüber und habe mit den Designern und Entwicklern da gearbeitet und habe gesagt, damit das von der breiten Masse angenommen wird, das bedeutet, das jetzige iPhone ablöst, muss es die und die und die und die Dinge können. Das heißt, ich habe technologisch skizziert, was es können muss. Ich habe gesagt, wie das Interface aussehen muss, beschrieben, das haben wir da alles erarbeitet. Und dann hieß es, das ist technologisch noch nicht machbar, beziehungsweise so wie bei Vuzix, dem Brillenhersteller fürs Militär beispielsweise. Aber da kostet so eine Brille $150,000. Dann bin ich out of range dessen. Also ich muss ja in so ein Fenster kommen, wo ich sage, 1.000 bis 1.500 US-Dollar, 1.500, glaube ich, waren wir, in dem Bereich muss ich mich bewegen können. Und das war einfach technologisch nicht möglich, beziehungsweise dann hätte der Akku bei dem einen gerade mal vielleicht für 10 Minuten gereicht. Aber im Prinzip, weil du brauchst Eye-Tracking, du brauchst möglichst in Echtzeit, also KI, analytische KI und generative KI, die zusammenspielen. Und dann weißt du halt, okay, daran musst du arbeiten. Aber das ist so ähnlich wie damals mit meinem Interface-Agenten-Ansatz. Der war gut, die Dissertation, aber wir hatten keine Infrastruktur. Es gab kein Internet damals, als ich das geschrieben hatte. Und wenn du das nicht hast, dann funktioniert es. Es gab auch keine Smartphones oder Ähnliches. Es gab Newton von Apple, aber das sind so die Rahmenbedingungen. Und wenn du das aber hast, also diese Rahmenbedingungen, dass die Brille möglichst natürlich aussieht, wie bei uns beiden, dass ich da Dinge augmentieren kann, also Virtual Reality Augmented Reality und so weiter zusammenbringen kann, dann wird das ein Game Changer. Dann wird das Smartphone ablösen, auch wenn sich das viele nicht vorstellen können. Aber es wird noch ganz andere Sachen ablösen. Du brauchst keinen Fernseher mehr, du brauchst kein Display, was wir gerade sozusagen vor der Nase haben. Das ist schon ein richtiger Game Changer in dem Sinne dann, ja.
Das wird kommen. Ich habe aber zugehört, du sagtest, naja Gott, also auch das iPhone könnte man jetzt schon hier und da verbessern. Ich habe jetzt nun, kann ich auch mal sagen, jetzt das 17er hier rumzulegen, sagen, wow, also ich bin völlig begeistert. Ich kann noch nicht mal alles, was da drauf ist, nutze ich wahrscheinlich gar nicht. Für mich ist das High-End, aber trotzdem kommt immer wieder was. Könntest du vielleicht uns jetzt, wir sind ja hier unter uns, vielleicht mal sagen, auf was können wir uns denn freuen?
Ich denke, dass schon in 4 Wochen kommt was. Das ist Siri mit Gemini darunter, also mit einer KI. Und das ist sicherlich so ein bisschen auch ein kleiner erster Game Changer. Weil wir haben ja jetzt auf unseren Smartphones Apps und jede Menge Apps und damit machen wir ja auch alles Mögliche. Aber eigentlich willst du ja gar nicht die App haben, sondern du willst immer die Wirkung aus der App, diesen Dienst da drin haben. Und wenn ich jetzt einen Aggregator wie Siri habe und sage, ich muss eine Banküberweisung machen oder ich muss eine Reise buchen, dann gehe ich ja nicht zu booking.com mehr, sondern ich gehe eigentlich hin und sage dem Siri, und der Siri orchestriert jetzt im Hintergrund und sagt dann, okay, der hat jetzt hier Trivago und Booking und Hotel.de. Das heißt, die Agenten der anderen müssen jetzt natürlich meinem Agenten schmeicheln und sagen, bitte benutze mich, ich bin der Booking-Agent, weil sonst bin ich sozusagen nicht mehr im Set of Relevance. Dafür gibt es neue Protokolle, MCP, UCP und wie sie alle heißen, damit die Agenten untereinander miteinander sprechen können. Und das werden wir so ungefähr in 4 Wochen sehen. Und gleichzeitig kommt Amazon jetzt mit dem zweiten Ansatz, ein neues Smartphone zu entwickeln. Und wenn die wirklich clever sind, dann setzen sie Alexa Plus da oben drauf, wohl wissend, dass das eine noch natürlichere Interaktion ist. Das heißt, du wirst viel häufiger in Zukunft mit deinem Smartphone sprechen und nicht mehr die, wo ist denn jetzt diese App für das oder das, sondern du wirst einfach fragen, wie ist das Wetter? Und der wird im Hintergrund dann mit der Wetter-App kommunizieren und sagen, hier sind die Wetterdaten. Also nicht mehr, ich muss da hingehen, suchen, reingehen, sondern der Agent wird das für dich nach vorne bringen. Und das wird jetzt so die nächste Entwicklungsstufe sein. In China, da haben die aufoktroyiert eben WeChat. Da läuft alles über WeChat. Die haben im Prinzip schon so ein Meta-Interface, aber auch kombiniert mit Social Score, Dinge, die wir so bei uns ja nicht haben wollen. Aber da sieht man schon mal ein paar Excellence, dass man eigentlich Überweisungen, Essen bestellen, Taxi bestellen und so weiter in dem Interface macht. Und das ist dieser Paradigmenwechsel, der jetzt kommen wird. Also wir reden ja auch über Agentic Commerce. Da gehst du nicht mehr zu Amazon beispielsweise, sondern du tippst in den Browser oder sprichst einfach rein, ich brauche eine neue Zahnbürste oder ich brauche Toilettenpapier. Und dann kann, wenn er die Erlaubnis hat, wickelt er es komplett ab. Also wie One-Click-Shopping bei Amazon oder so. Oder aber er zeigt dir das Angebot im Thread, also in dem dialogischen Handlungsablauf. Und du kannst dann selber nochmal entscheiden. Und PayPal hat schon gezeigt, dass ein kompletter Checkout-Prozess, Ende letzten Jahres haben die das gezeigt, eben in so einem Agentic Commerce heutzutage schon möglich ist.
Total spannend. Und du erlebst dich hier fast sprachlos. Also ich finde es so toll, dass es gleich wirklich greifbar ist. Es wird also bald soweit sein. Das heißt also, meinen ganzen Wust an Apps und mir passiert wirklich, ich schiebe hin und her und habe ich einmal so eine App verschoben, dann verdreht sich gleich alles. Ich sage, mein Gott, wo ist denn jetzt hier die und die App?
Aber es disruptiert natürlich. Du musst dir vorstellen, wenn du jetzt heute einen Online-Shop betreibst, wo die Nutzer hingehen, da geht in Zukunft der Agent hin. Das heißt, du musst schon dieses Protokoll unterstützen, sonst wird der Agent dich gar nicht finden. Und er bringt ja dann das beste Angebot zum besten Preis in der besten Qualität zurück, in deinem Sinne. Ne? Und darauf müssen sich jetzt alle, die einen Online-Shop haben, vorbereiten, weil das schon ein Paradigmenwechsel ist, wie wir in Zukunft dann eben online beispielsweise oder mobile was kaufen. Das ist dieses sogenannte Agentic Commerce.
Also klasse, dass die sich untereinander natürlich dann präsentieren müssen. Ich bin das beste Kauf bei mir, mach den Service für deinen User, sprich für mich, mach das über mich und ich halte mich ganz entspannt zurück. Ich fahre im Auto, ich sage, Mensch, besorg mir das und das und dann geht das los. Also mein persönlicher Assistent, das finde ich ja unfassbar.
Ja.
So, mein Lieber, wir haben die Hälfte unserer Zeit rum, lieber Wolfgang, und wir machen jetzt unseren bekannten, mittlerweile wirklich gut bekannten Break. Heißt, fall mir ins Wort, 5 Sätze, kurz und spontan. Keine Rumgezucke, einfach raushauen, lieber Wolfgang, blitzschnell ohne Filter. Wird lustig. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Okay.
Lass mal
Also,
hören.
ich starte mit einem Halbsatz und du vervollständigst. Kundenzentrierung ist kein Buzzword, sondern.
Ein ernstzunehmendes Thema, um weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu sein und zu bleiben.
Ohne Agentic AI ist wahre Kundenzentrierung.
Gar nicht möglich. Es bildet die Basis dafür.
Der größte Fehler vieler Unternehmen bei der Transformation ist.
Dass sie das Thema Kundenzentrierung mit Kundenorientierung verwechseln. Und das ist so ähnlich wie Kutsche und Auto. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Jeff Bezos hat bei Amazon gezeigt, dass Führungskräfte.
Kundenzentriert denken müssen oder gehen werden.
Am Ende des Tages zählt bei Agentic AI und Kundenzentrierung.
Das Unternehmen, das wirklich lebt, dass es das verstanden hat. Also mental durchdrungen hat und auch eben entsprechend umsetzt. Weil für Unternehmen zählt eben, gibt es drei Buchstaben, TUN. Man muss es einfach machen.
Kommen wir wieder zurück in unsere Vielfalt an Fragen. Da gab es ja kürzlich eine Meldung, dass ein KI-Agent sämtliche Daten eines Softwareunternehmers gelöscht hat. Anschließend hat er auch noch ein schriftliches Geständnis mit minutiösem Protokoll abgeliefert. Wie kann man sowas verhindern? Oder was würdest du diesem Unternehmen nach so einem Vorfall raten?
Ja, also selbst der Entwickler von OpenClaw beispielsweise, das ist so ein Personal Agent, der auf alle Sachen zugreift, sagt, wir müssen da extrem vorsichtig sein. Also arbeite nur mit Dupletten, aber lass ihn ja nicht an deine Originaldaten, weil das ist der Erste, der vielleicht dich erpresst und sagt, du musst mir 5 Bitcoin zahlen, damit du wieder an deine Daten kommst. Das heißt, es ist wichtig, dass wenn du so einen Agenten gestaltest oder so eine KI beispielsweise, das ist ja ein Datenmodell, dass du dann eben guckst, was sind die Rahmenbedingungen dafür? Welche wollen wir haben? Im Moment haben wir amerikanisch basierte Datenmodelle. Glücklicherweise entstehen jetzt auch in Deutschland neue Modelle, so Weltmodelle wie AMI. Zeigt, dass wir da in Europa und Deutschland vor allem auch sehr gute Experten haben, auch wenn die Amerikaner vielleicht in der Umsetzung führend sind. Und wichtig ist es eben, dass du diese Systeme so gestaltest, wie du sie haben möchtest. Du kannst also nicht sagen, das gefällt mir nicht, was da jemand macht. Das sehen wir ja auch in der Politik. Sondern ich muss proaktiv dagegen gehen oder proaktiv etwas anderes machen. Sonst werde ich dann sozusagen zur Seite geschoben, ja. Und das ist eben wichtig zu verstehen, auf was für einer Basis von AI Act agieren diese Agenten, die aber jetzt nach einem, ich sag mal, europäischen Grundsystem gestaltet worden, anders als nach einem amerikanischen oder du siehst ja auch bei den einzelnen Unternehmen untereinander. OpenAI sagt, okay, das kannst du zum Ausspionieren von Menschen benutzen. Anthropic sagt, nee, das mag ich nicht. Dann gibt es wieder diesen Wettstreit darum. Und dementsprechend muss man eben definieren, welches Modell man haben will. Und muss dann in die Umsetzung gehen und dann sind wir wieder beim Thema Tun. Und da ist gerade die Schwarzgruppe, man sieht, was da entsteht. Also da bin ich frohen Mutes, sage ich mal, dass wir jetzt auch in Europa uns da endlich gut aufstellen. Aber wir haben kein Betriebssystem, es sind amerikanische Betriebssysteme. Wenn Apple und Co. morgen sagt, Europa wollen wir nicht mehr bespaßen, dann haben wir ein Problem, weil wir über unsere Smartphones natürlich alles Mögliche machen.
Thema Schwarzgruppe. Müssen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein bisschen abholen dort. Die sind ja im Urgeschäft ja eigentlich aus dem Einzelhandel raus, Lebensmittel, ne? Also Waren des täglichen Bedarfs und haben dann aus einer Situation heraus zur eigenen Sicherheit was aufgebaut. Und vielleicht können wir doch mal sagen, was die Schwarzgruppe gerade aufbaut, was sie macht, womit die sich beschäftigt, was uns in Deutschland, in Europa richtig helfen kann.
Ja, also die bauen das eBay auf. Das ist im Prinzip ein Industriepark für Artificial Intelligence, wo du die schlauesten Köpfe zusammengebracht hast eigentlich. Das ist auch ein gutes Funding. die eben an eigenen Datenmodellen arbeiten. Also die Schwarzgruppe, wie du richtig sagst, kommen eher aus dem Einzelhandel, haben aber sehr früh erkannt, dass das alles auch im Einzelhandel data-driven Business ist. Haben also sehr früh in IT investiert, IT-Infrastruktur, so ein bisschen wie Amazon Web Services, haben die das eben für ihre Gruppe gemacht. Haben dann aber festgestellt, andere brauchen auch die gleichen Sicherheitsmaßnahmen, brauchen Cloud Space und die und das. Haben das Thema immer ein bisschen weitergetrieben und haben dann gesagt, wir müssen uns eben fokussieren, wir müssen uns auch kooperieren, weil es so ein großes Thema ist. Und deshalb bauen wir eben diesen Industriepark auf, der sich wirklich mit den hellsten Köpfen um das Thema künstliche Intelligenz, neue Datenmodelle kümmert, die vielleicht auch effektiver und effizienter sind, weil du weißt selber, KI braucht auch extrem viel Energie. Und wenn sie effizienter sind, dann brauchen sie schon mal viel, viel weniger Energie als ein System, was eben viel mehr Daten verarbeiten muss und länger dafür braucht.
Also ein bisschen aufatmen für uns Europäer.
Ja und nein. Wir müssen da auch viele andere Sachen verstehen. KI, was ich schon sagte, benötigt halt Unmengen an Strom. Allein wenn du nett bist zu ChatGPT und sagst nochmal bitte, danke, dann kannst du schon fast wieder einen Ortsteil mit befeuern an Energie. Ja, jetzt ein bisschen übertrieben. Aber wir reden hier über Gigawatt Data Center. Das heißt, ein Gigawatt, wenn du bedenkst, so ein Windkraftrad hat gerade mal ein paar Megawatt, wie viele Windkrafträder du benötigen würdest. Ne? Das heißt, auch hier brauchst du natürlich in der Energiebranche einen Change. Das sehen wir schon in den USA. Du kommst also ohne neue Fusionsenergie, kämst du gar nicht zurecht, um diesen immens steigenden Energiebedarf sozusagen abzudecken, den nicht nur KI, sondern auch Elektromobilität und andere Dinge benötigen würden. Da reichen uns unsere Solarzellen und Windkrafträder, vor allem wenn kein Wind geht und keine Sonne scheint, schon mal gar nicht aus, sondern wir brauchen da kontinuierlichen Bedarf, weil die KI eben entsprechend sehr, sehr hungrig ist.
Energiehungrig.
Bessere Modelle entwickeln, ja.
Ja, Wolfgang, da gab es ja immer noch eine Zeit, wo man gesagt hat, mein Gott, lösch bitte deine alten E-Mails raus, das ist ja mit diesem Fußabdruck und das alles. Wenn ich das jetzt raushöre, wie viel gerade einfach nur, um ihre E-Mail-Texte nochmal zu bearbeiten, schmeißt das bei der KI rein, ChatGPT, Perplexity, was es alles so gibt, um das zu bearbeiten. Jetzt sagst du mir, selbst ein Bitte-Danke-Mensch, schön, sei freundlich mit deiner KI, saug schon so viel Energie. Ist dein Tipp, es zu lassen? Also nicht dieser freundliche Umgang mit der KI, weil man einfach da auch mal ein bisschen nachhaltiger denken sollte?
Ja, das ist jetzt, ich sag mal, marginal. Also okay. Solange die KI da noch kein wirkliches Bewusstsein entwickelt, wird sie mir das wahrscheinlich auch nicht übel nehmen, dass ich vielleicht da eine andere Höflichkeitsform ihr nahelege, als jetzt in einer Mensch-zu-Mensch-Beziehung beispielsweise oder Kommunikation. Das könnte sich vielleicht in der Zukunft mal ändern, wenn ich humanoide Roboter habe, die dann auch erwarten, dass du bitte Danke sagst, weil du das auch von ihnen erwarten würdest. Darüber lernen sie das ja im Prinzip. Aber im Moment ist das für sie eigentlich eher so, sind das so Schmuckbereiche, so ähnlich wie wenn Menschen sagen, das kostet ja nur Energie, bringt aber nichts.
Hat die KI dir auch schon mal so einen Fehler angeboten oder man sagt ja so halluziniert, also wie man so schön sagt, also dass es nicht gepasst hat und du hast der KI dann ja vielleicht sogar grundsätzlich nicht vertraut und musste da nochmal nachrecherchieren? Gab es sowas bei dir auch?
Permanent. Also die kennt sich mit dem Thema Kundenzentrierung noch nicht wirklich aus. Die gaukeln mir immer vor, dass ich frage sie was zum Thema Kundenzentrierung, sie kommt immer mit Kundenorientierung zurück. Das hat sie noch nicht antizipiert. Was ich sagen muss, ich habe ja auch einige Texte von mir zu fressen gegeben, die lernt sehr schnell. Also die wird besser, aber in ganz vielen Bereichen ist es so eine Mischung aus Kutsche und Auto, sage ich mal, was sie mir zurückbringt und sagt, das Auto. Und dann sagt sie, nee, Auto hat kein Pferd vorne. Also, weißt du? Und da musst du wirklich gucken, du kriegst interessante Impulse darüber, auch in eine ganz andere Denkrichtung. Das ist manchmal wirklich gar nicht kundenzentriert gedacht oder so. Aber es hilft mir jetzt wieder als Stimulus zu sagen, unter diesem Gesichtspunkt habe ich das vielleicht noch gar nicht betrachtet oder ich sollte es nochmal betrachten. Aber gerade wenn du sie im Bereich Kundenzentrierung fragst, dann wird das ist so ein bisschen Cutting-Edge-Thema, weil es eben neu ist. Da gibt es noch nicht wirklich vieles zu. Ich habe hier eine ganze Reihe an Büchern, die alle über Kundenzentrierung, Customer Centricity sozusagen geschrieben haben oder geschrieben wurden. 85% dieser Bücher sind nicht kundenzentriert. Da steht zwar kundenzentriert drauf, aber da geht es um kundenorientierte Geschäftsmodelle und nicht um kundenzentrierte Geschäftsmodelle. Und solange du diesen Unterschied nicht verstanden hast, weil es ein wirklicher Paradigmenwechsel, dann agierst du halt eben anders und fütterst weiterhin dein Pferd und denkst, das ist ein Auto.
Wolfgang, du bist ja einerseits an einer Hochschule tätig, unterrichtest also Studenten, auf der anderen Seite bringst du Unternehmern den digitalen Wandel bei, schult sie, ja klar, in Kundenzentrierung und so weiter. Wo unterscheiden sich denn deine Studenten und deine Unternehmer hinsichtlich des Digitalen? Merkst du da, dass Studenten vielleicht offener sind, weil sie jünger sind oder ähnliches?
Also du brauchst in der, guck mal, wie alt ich bin. Und wenn es jetzt um
Technologie geht. Ich habe schon genannt anfangs.
Und natürlich das Ganze nutzungsfreundlich machen. Im Bereich Technologie holen die mich nach ein, zwei Semestern. Die brauchen ein Semester, dann haben sie mich mit den generativen KI-Tools überholt. Das zeigst du ihnen ganz kurz und dann laufen die so schnell los. Wo sie mich aber nicht überholen, ist, wie mache ich das Ganze jetzt menschen- oder nutzungsfreundlich oder kundenzentriert? So, da kann ich ihnen jedes Mal ein Schnäppchen schlagen und sagen, sorry, das ist zwar toll, was du da gemacht hast, aber es ist nicht kundenzentriert, weil es nicht den und den und den Prinzipien folgt. Und du brauchst im Prinzip ein bis anderthalb Semester, um diese mentale Transformation, also diesen Paradigmenwechsel in die Köpfe reinzubekommen. Also human-centered thinking, weil du musst sehr viel über den Menschen verstehen, weil bei Kundenzentrierung steht wirklich der Mensch im Mittelpunkt und nicht mehr das Produkt. Und du musst verstehen, wie du so ein Ökosystem aufbaust, ohne dass du immer so ein Damoklesschwert, ich muss aber ein Produkt verkaufen oder ich muss einen Dienst verkaufen, über dir hängen hast. Und das ist auch so das Erste, wo ich versuche, die Unternehmen dafür zu sensibilisieren, diesen Unterschied zwischen produktzentriertem Denken, das ist das, was die meisten Unternehmen heute noch machen und das hat sie ja auch erfolgreich gemacht, deshalb verteidigen sie wahrscheinlich dieses Modell auch, hin zu einem kundenorientierten Modell, was nichts anderes ist, als dass ich mein Produkt auf spezifische Zielgruppen ausrichte. Also ich als Lebensmittelanbieter habe dann ein Angebot für Vegetarier, weil ich festgestellt habe, wenn ich den dauernd Fleischangebote mache, kaufen die irgendwie nicht, komisch. Aber das ist dann Produkt kundenorientiert ausgerichtet, nennt sich Kundenorientierung. Und jetzt kommt die Kundenzentrierung, dann sagst du erstmal Tabula rasa, wir haben erstmal eine grüne Wiese, der Kunde steht im Mittelpunkt. Jetzt musst du versuchen, um den Kunden herum sozusagen Data Touchpoints zu lancieren, also das Smartphone ist so einer der wichtigsten Data-Touchpoints, weil es fragt immer, darf ich deinen Standort benutzen, darf ich auf deine Kontakte zugreifen, sobald du dich einloggst, hat deine Face-ID und so weiter. Also da kriegst du sehr, sehr viele Daten und der Kunde muss die auch freiwillig mit dir teilen, im Vertrauen, dass du die Daten sicher handhabst. Also das ist eine hohe Verantwortung, weil der Kunde gibt mir diesen Wert, das ist wie Gold ungefähr, gibt er dir und du musst das Gold aber sicher verwahren. Du darfst es nicht missbrauchen oder verschludern und so weiter. Also da ist die erste Verantwortung. Also der Kunde im Mittelpunkt, Data Touchpoints, der Kunde teilt mit dir Daten, weil er dadurch einen Nutzungsvorteil hat, eine bessere Usability beispielsweise beim Face-ID. Jetzt brauche ich analytische KI, um diese Daten auszuwerten. Und jetzt kommt das Erste, diese analytische KI kann Daten auswerten, sucht nach Informationen. Ich kann dieser KI aber auch sagen, nach was sie suchen soll. Nämlich bei Kundenzentrierung geht es immer um Lifestyle-Daten. Du musst also wissen, in was für einer Lebenssituation, Lifestyle bewegt sich jemand. Nicht, ist er Unternehmer oder Privatperson, das spielt da gar keine Rolle, sondern es geht um den Menschen, der kann unterschiedliche Rollen haben, aber du guckst, was ist so seine Lebenssituation, den Lifestyle. Das willst du sozusagen über die KI rausbekommen. Und jetzt fängst du an zu erkennen, okay, was braucht er denn in der entsprechenden Situation? Das heißt, du guckst jetzt, was ist eigentlich situativ relevant für jemanden und fängst dann eigentlich erst an zu produzieren und zwar hyperpersonalisiert und situativ relevant. Situativ relevant heißt, es ist wirklich richtig wichtig, es ist das Beste zum besten Zeitpunkt sozusagen, Und hyperpersonalisiert heißt, es ist genau für den Mario, der das gerne hätte, obwohl er gar nicht weiß, dass er das gerne hätte, wird dir das sozusagen zur Verfügung gestellt. Und damit habe ich ein Geschäftsmodell. Man sieht es so bei Amazon, die sind sicherlich, was das Thema Kundenzentrierung anbelangt, sowohl strategisch als auch postulieren. Jeff Bezos sagt immer, wir sind das kundenzentrierteste Unternehmen dieser Welt. Auch wenn sie, ich sage immer, auf einer Skala von 1 bis 10 der Kundenzentrierung erst bei 5 angelangt sind. Also man kann sie durchaus auch überholen, wenn man weiß, wie man das beispielsweise macht. Und dann siehst du eben, dieses Modell sieht ganz anders aus, weil du produzierst erst etwas, wenn es benötigt wird, wohl wissend im Voraus antizipierend, wann es benötigt wird. Hast also keine Lagerkosten, du bist effizienter, effektiver, hast eine höhere Marge, hast die beste Customer oder User Experience und so weiter, höchste Convenience. Und deshalb ist es eben so disruptiv, sobald die Menschen sehen, es geht auch kundenzentriert, dann sagen sie natürlich, meine Erwartungshaltung ist, warum kriege ich das nicht kundenzentriert? Aber da die meisten Unternehmen in keinster Weise so weit sind, braucht es halt noch ein bisschen, bis wir diese Kundenzentrierung auch zu spüren bekommen. Und Amazon und Co. freuen sich natürlich, dass sie keine wirklichen Wettbewerber haben. Ja.
Der Amazon-Gründer Jeff Bezos, den hast du ja gerade schon erwähnt, der gilt ja als Vorbild für konsequente Kundennähe, ist der sogar Kundenbesessenheit. Kunden glücklich zu machen bedeutet, dass ein Unternehmen innovativ bleibt, so seine Philosophie. Der hat von der Tag-1-Regel auch gesprochen, immer an Tag 1. Was müssen denn Führungskräfte heute konkret tun? Wir nochmal das Wort tun, machen, umsetzen, damit Kundenzentrierung nicht nur so auf Folien steht, sondern im Alltag wirklich gelebt wird.
Erstmal müssen sie es wirklich verstanden haben. Also das, was ich jetzt gerade sehr verbal beschrieben habe, wenn man es in den drei Geschäftsmodellen sieht, und ich habe es fast bei jedem meiner Vorträge drin, um es nochmal darzustellen, dann versteht man auch sehr schnell diesen Unterschied. Das heißt, ich muss als erstes, als Führungskraft, muss ich das verstanden haben. Dann muss ich sagen, dieses Commitment, ich will das auch, weil es ist nicht so ohne. Ich brauchte schon eine Zeit lang, um eine Customer Data Plattform, sage ich mal, eben entsprechend aufzustellen, aus dem, was ich momentan eben entsprechend schon habe. Und dann muss ich auch die richtigen Mitarbeiter an Bord haben, die das nicht nur aufnehmen, sondern die es auch leben und sagen, okay, haben wir verstanden. Und Jeff Bezos sagt ja mal, it's always day one. Damit sagt er, wir müssen immer denken wie ein Start-up, was eben diese Kundenzentrierung weiter treibt. Weil in dem Moment, wo wir einen schlechteren SRI, und das ist der Situative Relevance Index, haben, werden wir durchgereicht. Da kommt das kleine Unternehmen, das wird nicht das große sein, er sagt, das ist das kleine, was ein besseres Datenmodell, einen besseren Situative Relevance Index hat, und das wird uns dann ablösen. Sehr disruptiv, gar nicht im klassischen Sinne. Das ist so wie Agentic AI den klassischen E-Commerce ablösen wird, und da hast du auf einmal neue Player. Das war in der Vergangenheit nicht anders, und das weiß er, und deshalb pusht er und bringt es bei jedem seiner Vorträge immer wieder nach vorne und sagt, wir müssen das antizipieren. Und was ich ja vorhin sagte, wer da nicht mitzieht, der wird weggezogen sozusagen.
Ich denke da an Kodak und an Nokia, können wir hier mal sagen. Also die haben ja bis in die Zeit verpennt, und das wird ja auch in vielen, vielen Vorträgen dort immer wieder erwähnt. Du arbeitest ja mit Workshops und speziellen Canvas-Modellen, um das Ganze so sichtbar zu machen. Was ist denn dieser, na, ich sag mal, typische Aha-Moment, den Unternehmer erleben, wenn sie bei dir im Workshop plötzlich merken, ah, so hängt das alles zusammen?
Ja, ich habe ja extra diesen Customer Centricity Canvas. Du kennst vielleicht diesen Business Canvas entwickelt, aber der Business Canvas ist für Kundenorientierung und für Kundenzentrierung, ist eben dieser Customer Centricity Canvas. Und ich glaube, dieser Aha-Effekt entsteht immer in dem Moment, wo sie verstehen, wie sie anders denken müssen, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Also wo eine Bank versteht beispielsweise, dass der Kunde gar nicht anlegen möchte, sondern die Wirkung aus der Anlage, und das ist am Ende des Tages, was ihn glücklich macht, ist nämlich Liquidität. Also wie viel muss ich absichern, wie viel muss ich sparen, weil der Kunde will ja glücklich leben, heute, morgen und im Alter, basierend auf seiner Lebenssituation. Und da muss ich Liquidität allokieren, und wenn ich das verstanden habe, dann kommt dieser Aha-Moment, aber auch gleichzeitig, aha, weil Das bedeutet ja, Liquiditätsmanagement, intelligentes Liquiditätsmanagement, ist ja viel dynamischer als Vermögensmanagement, weil da hast du ja deine Aktien, da hast du das und es muss ja gar nicht so hoch volatil hin und her bewegt werden, als wenn ich jetzt Liquidität allokieren muss. Dann kommt auf der einen Seite eben dieser Effekt, gleichzeitig aber auch wieder das Bedenken tragen, das wird jetzt aber herausfordern, wie soll man das denn hinbekommen? Aber das ist genau das, wo Jeff Bezos, und es gibt niemanden, es gibt kein Unternehmen, Finanzunternehmen jetzt zum Beispiel auf dieser Welt, die sagen, oder die wirklich kundenzentriert sind. Die ersten, die jetzt mal das postuliert haben, das war der Vorstand von Revolut, die haben gesagt, wir wollen so ein Amazon-Modell für die Finanzbranche entwickeln. Also ein wirklich kundenzentriertes Modell. Aber du musst dann eben entsprechend holistisch denken. Du hast einen riesen Vorteil, wenn du in der Finanzbranche sind, weil du kriegst extrem viele Lifestyle-Daten. Weil wir überall, ob wir jetzt bei Louis Vuitton was kaufen oder im Sushi-Laden und so weiter, das sind ja alles Lifestyle-Daten, die natürlich ein sehr genaues Profil von dir abgeben. Und dann kann ich natürlich, je mehr ich von diesen Daten habe, viel relevanter Produkte matchen. Kann dir einen besseren Preis machen, kann relevanter, also bedeutungsvoller im Angebot sein und so weiter. Und das wird jemand anderes, der das nicht hat, der vielleicht nur eine Facette, einen Ausschnitt aus dem 360-Grad-Lifestyle-Circle hat, wird gar nicht in der Lage sein, in dieser Champions League in Anführungsstrichen zu spielen.
Ich habe mal versucht, über den Tellerrand zu schauen, mir andere Gebiete vorzustellen, Thema Sicherheit, ne? Also Hotelsicherheit zum Beispiel. Da lebt man ja auch einen Lifestyle in den Hotels, aber trotzdem das Thema Sicherheit. Kann man alles, was du da gerade ja gesagt hast zur Kundenzentrierung, kann man das auf jeden Bereich anwenden? Ist das möglich?
Ja, das kannst du auch. Also, es gibt auch Bereiche, ich sage jetzt mal Maschinenbau, die dann sagen, wir sind aber nur B2B oder es gibt sogar B2B2B2C. Wenn du jetzt Malz herstellst, dann lieferst du das an die Brauerei macht daraus Bier, liefert an den Einzelhandel und der Einzelhandel hat den Kontakt zu C, also zum Konsumenten. Wenn du jetzt da ganz hinten in der Kette bist, dann bist du abgeschnitten vom Konsumenten. Wenn der Konsument sein Verhalten ändert und sagt, ich trinke jetzt gar nicht mehr so gerne Bier, dann ist der da hinten geliefert. Jetzt macht dem B da hinten mal klar, er soll an den C da vorne kommen. Dann sagt er, das ist überhaupt nicht mein Business. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich dem da vorne machen soll. Dann sagst du, naja, dann wirst du aber darunter leiden, dass der C vielleicht bei dem ersten B kein Bier mehr kauft. Da wird der entlistet die Brauerei. Die Brauerei sagt, ich brauche deinen Hopfen nicht mehr, weil irgendwie mein Bier verkauft sich irgendwie nicht. Selbst die Brauerei ist schon abgeschnitten, weil sie ja keinen Kontakt zu C hat und den gar nicht mehr stimulieren kann. Also in dieser kundenzentrierten Welt fängt es auch an, dass du verstehen musst, dieses B2B2B2C, selbst der B da hinten muss verstehen, dass er C denken muss, auch wenn es ihm total schwerfällt. So ein Maschinenbauer beispielsweise, wenn du Workshops mit denen machst, die sagt, wir liefern die Maschinen an den und den, was sollen wir denn da vorne machen? Dann sage ich, ja, aber jetzt überleg dir mal, wenn du ihn so und so stimulieren würdest, dann sagt er, auf die Idee bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. Das könnte ein Ansatz sein, sagst du, ja. Aber wir scheitern halt häufig auch an den mentalen Modellen, die wir haben, die uns auch erfolgreich gemacht haben. Wir leiden aber auch gleichzeitig drunter, weil sich eben die Wirtschaft da vorne verändert. Und die Unternehmen, die dann halt nicht mitziehen, die leiden noch stärker oder, wie du schon einige genannt hast, gab es dann mal, auch wenn sie 100 Jahre lang existiert haben.
Zum Abschluss, viele hören ja diesen Podcast, weil sie Dinge wirklich umsetzen wollen. Wenn unsere Community heute nur eine Sache mitnehmen soll, um morgen direkt ins, jetzt haben wir das Zauberwort, Tun zu kommen, was wäre dein wichtigster Tipp für den nächsten Arbeitstag? Also für den ersten Arbeitstag, der immer wieder der erste ist.
Ja, also wirklich einfach mal schauen, was bedeutet das Thema Kundenzentrierung. Also es gibt einige Podcasts von mir auch dazu, die findet man dann sicherlich, wenn man googelt oder seinen Agent fragt. Aber das ist, glaube ich, so das Wichtigste, den Unterschied zu verstehen zwischen diesen drei Geschäftsmodellen. Weil am Ende des Tages sind es Geschäftsmodelle, die wichtig sind, weil wir dadurch wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand garantieren können. Also das wäre so auch eine Herzensangelegenheit, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist bei den Studenten nicht anders. Ich versuche am Anfang klarzumachen, was bedeutet User-Centered, orientiert euch am Mensch, der agiert nach den und den Prinzipien. Die beste User-Experience kommt aus der besten Usability. Also diese Basics, ich glaube, Kundenzentrierung wäre da meine Empfehlung.
Lieber Professor Wolfgang Hensler, vielen Dank für dieses starke Gespräch. Es war wirklich spannend zu hören, wie eng Zukunftstechnologie und echter Kundennutzen zusammenhängen und vor allem, dass es am Ende nicht nur um neue Tools geht, sondern um eine Herangehensweise, ein neues Denken. Danke für deine starken Impulse und vor allem für deine Klarheit.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, viele hören es und können es entsprechend nutzen.
Ja, und an euch da draußen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann nehmt euch genau einen Gedanken daraus mit und setzt ihn in die Praxis um. Denn am Ende zählt nicht nur reden, sondern machen. Bis zur nächsten Folge im Premium Leaders Podcast. Euer Mario Schmidt, der Menschengewinner. Danke.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.